Als junger Mensch damals in der DDR war man immer wieder herausgefordert, Stellung zu beziehen, warum man das eine mittut und das andere verweigert. Und so kam jeder junge Mann, der auch Christ war, in die Situation, mit 18 Jahren sich entscheiden zu müssen, was mache ich jetzt? Zur Musterung. Gehe ich nochmal zur Armee? Was bedeuten kann, ich werde auch an die Grenze gestellt und muss vielleicht auf Flüchtlinge schießen? Oder gehe ich ins Gefängnis, mindestens 2 Jahre? Oder wähle ich den Mittelweg, nämlich Bausoldat. Das heißt, man verweigert das Schießen und den Eid auf den SED-Staat. Ich habe mich für diesen Mittelweg entschieden. Und wir wurden dann natürlich alle, fast alle, mit 26 die letzte Möglichkeit erst gezogen zur Armee. Dann hatte man schon Familie, das war Schikane. Und man wurde behandelt als Staatsfeind. Also den anderen Soldaten in der Kaserne wurde vorher gesagt, das sind Pfarrer, Schwule und Kriminelle. Mit denen dürft ihr nicht reden. Und dementsprechend war die Behandlung und dementsprechend selten haben wir Urlaub bekommen, einen Mini-Wochenendurlaub aller 8 bis 10 Wochen. Und einer der Soldaten, Bausoldaten, der hatte zu Hause auch Familie und ein blindes Kind. Und er kam eines Tages völlig erschüttert von diesem Kurzurlaub zurück in die Kaserne und war deshalb erschüttert, weil er sagte, mein Kind hat mich nicht mehr erkannt. War ja klar, das Kind konnte den Vater nur an der Stimme erkennen, weil es ihn nicht sehen konnte. Aber es hatte die Stimme des Vaters zu selten gehört, weil der Vater zu selten kommen durfte. Und da hat es den Vater nicht mehr erkannt. Und damals habe ich mir das schon, als er mir das erzählte, gedacht, so ist das auch mit dem himmlischen Vater. Warum viele die Stimme des himmlischen Vaters nicht erkennen? Nicht, weil der himmlische Vater weit weg wäre, nein, wir haben uns von Gott entfernt. Und das sehen wir jetzt in seiner Liebe und dennoch redet er. Und dennoch redet er. In der St. Paulskathedrale in London hängt ein Bild. Dieses Gemälde hat den Namen Das Licht der Welt. Darauf ist Jesus dargestellt. Und Jesus siehst du dort mit einer Laterne in der Hand, die leuchtet. Die hat er in der linken Hand. Und mit der rechten Hand klopft er an eine Tür. Und diese Tür ist aber etwas ganz Besonderes. Diese Tür hat keine Klinke, die fehlt. Die Tür kann nur von innen geöffnet werden. Und Jesus steht davor und klopft und wartet. Die Bibel verrät uns ganz im letzten Buch, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und wird die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Also Jesus redet auch und klopft bei denen, die ihn bisher abgelehnt haben, die nichts von ihm wissen. Vielleicht sogar diejenigen, die Krieg gegen ihn führen, die ruft er. Und wenn wir dann in unserem Lebenshaus sitzen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man in seiner Hütte ganz viel Lärm hat. Man kann die Stereoanlage voll aufdrehen. Man kann sehr unterwegs sein, man kann sehr engagiert sein und man hört das Klopfen nicht, weil man nicht zur Ruhe kommt. Ruhe vor dir, haben wir vorhin gerade gesungen. Und Jesus geht weiter. Oder du bist vielleicht in einem Zimmer zu Hause, wo du einsam bist. Es ist still, aber Jesus klopft und du sagst dir, was soll das Geklapper an der Tür? Ich hätte gerne einen lauten Knall, der mal alles verändert. Warum ist das so ein leises Geklopfe da draußen? Und du gehst nicht zur Tür, du machst sie nicht auf und Jesus geht weiter. Die Bibel verrät uns wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also denen, die die Tür aufgemacht haben, die gesagt haben, herzlich willkommen in meinem Lebenshaus. Jesus, komm du rein. Die Jesus nicht die Tür zugeschlagen haben. Einer, der dem Vater im Himmel die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, das heißt, der auch sogar weit weggegangen ist von ihm, von dem möchte ich jetzt mal erzählen. Der ist als der verlorene Sohn in die Literatur und in die Geschichte eingegangen. Aber dennoch hat Gott nicht aufgehört, mit dem Kerl zu reden. Seine Liebe, die geht ihm dennoch nach. damit die Beziehung zum Vater wieder in Ordnung kommt, redet Gott. Wir kennen die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Gott redet erstmal durch eine Wirtschaftskrise. Die haut den jungen Mann aus seinem Korsett. Eine Hungersnot kommt noch dazu. Und nun stelle ich mir das so vor, da hockt der Junge nun weit weg vom Vater in der Fremde. Er hängt in seiner Not fest, sucht nach Halt, vielleicht nach einem tröstenden Wort, aber er findet's nicht. Und während er an seinem Schweinetrog hängt, da bekommt er plötzlich Sehnsucht in seinem Herzen nach dem Vaterhaus. Ich stelle mir das so vor, während er dort in der Fremde sitzt, da fallen ihm auch einige von den Wortfetzen ein, die der Vater früher gesagt hat. Das war nicht alles einfach so aus seinem Kopf weggeblasen. Eins von diesen Worten, das hörte sich so an: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Damals am Mittagstisch muss das der Vater wohl gesagt haben. Also die wichtigen Dinge des Lebens besprochen wurden. Aber er merkt plötzlich, in dem Wort ist kein Leben drin. Das Wort hat seinen Geist aufgegeben. Es gibt ihm keine Kraft. Das sind Vokabelleichen, mit denen er nichts mehr anfangen kann. Ich will dir was sagen. Wenn aber dann plötzlich Jesus kommt, dann kommt Leben in die Leichen, dann kommt Leben auch in Vokabelleichen. Wie geht das? Ich bin beruflich sehr viel unterwegs und darf dann ab und zu auch mal einen Espresso genießen in einer schönen Altstadt. Da sitzt man im Café und gegenüber die alte Kirche. Und dann schaue ich mir auch immer diese Kirche an. Nicht, weil ich irgendwie sehr viel Interesse hätte an Kunst oder Ahnung hätte. Nein, ich habe Interesse an dem Glaubenszeugnis der Christen, die in den Jahrhunderten vor uns gelebt haben und wie sie ihren Glauben dort dargestellt haben. Bei vielen dieser Kirchen, da gehe ich bei herrlichem Sonnenschein auf das Kirchengebäude zu und die Fenster, die sehen fast schwarz aus, die wirken tot. Und dann trete ich in die Kirche ein und das Sonnenlicht flutet durch diese Kirchenfenster hindurch und sie werden plötzlich lebendig, weil es bunte Fenster sind. Und ich kann dort unter anderem auch diese Geschichte von dem verlorenen Sohn hin und wieder entdecken. Und dann habe ich mir gedacht, wunderbar, genauso geht es. In die Kirche hineingehen und die Bilder kommen zum Leben. Das heißt, im übertragenen Sinne in die Kirche eintreten, in die Beziehung zu Gott eintreten. Und dann werden diese Worte, die wir in der Bibel finden, auch lebendig. Dann sind es keine Vokabelleichen mehr, mit denen wir nichts anfangen können. Und diese Beziehung zum Vater, zu Gott, bringt uns eben nur einer. Und das ist Jesus, der Mann aus Nazareth. Und genau das, dieses Zurückgehen, dieses Eintreten in die Beziehung zu Gott, diesen Weg gehen, den Jesus gebaut hat, nämlich zum Vaterhaus, den geht jetzt der verlorene Sohn. Der macht sich auf. Und nicht nur er selber kommt völlig zerlumpt zu Hause an und wird wieder aufgenommen, sondern er nimmt noch etwas mit. Sein Verstand. Denn seinen Verstand, den hat er auch mit in die Fremde genommen. Und was passiert mit dem Verstand, wenn wir vom Vater weggehen, wenn wir aus der Beziehung zu Gott rausgehen? Der Verstand erfindet Argumente gegen Gott und gegen seinen Willen, vor allem gegen das Wort Gottes. Das ist dann der Job des Verstandes, wenn wir in der Fremde unterwegs sind. Und jetzt nimmt der Junge aber auch seinen Verstand wieder mit in die Nähe Gottes und da bekommt er seinen ursprünglichen Auftrag wieder. Nämlich das Wort Gottes zu verstehen und im Alltag umzusetzen. Es zu leben. Der Verstand ist ja ein ursprüngliches Geschenk, was Gott uns erst gemacht hat. Ist ja nicht so beim Christentum, dass wir an der Garderobe unseren Verstand abgeben müssen. Nein, beim Bibellesen müssen wir ihn gebrauchen. Dafür haben wir ihn ja gekriegt. Und es kommt noch eins dazu. Wir bekommen jetzt eine Hausordnung. Jesus hat angeklopft. Wir haben ihn reingelassen und in diesem neuen Zuhause, da bietet er betreutes Wohnen an. Also das gibt's ja. Für Senioren, für Menschen mit Behinderung. Und das genießen wir ja auch, wenn man das braucht. Aber Jesus bietet auch so eine Art betreutes Wohnen an für uns. Stell dir vor, du lässt Jesus in dein Lebenshaus, dann nimmt dich bei der Hand und geht mit dir durch alle Räume. Erstmal hat er alle Fenster geöffnet, damit frische Luft reinkommt und die Sonne. Dann hat er den Dreck des Lebens rausgeräumt, die Sünde. Hat er alles entsorgt. Und als Erinnerung hängt er gleich erstmal ein Kreuz an die Wand und legt die Bibel auf den Tisch. Und dann geht er mit dir durchs Haus. Als erstes marschiert er mit dir in den Keller, in das Unterbewusstsein. Und er sagt zu dir, du sollst nicht neidisch sein auf das, was anderen gehört, nicht neidisch sein auf seinen Ehepartner, auf sein Einfamilienhaus, auf seine Mitarbeiter in der Firma, auf sein Auto. Dann kommt ihr ins Kinderzimmer. Da sagt er, zur Hausordnung gehört jetzt auch, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er sagt dir, das ist übrigens der einzige Punkt in dieser Hausordnung, wo ich dir auch noch was verspreche. Nämlich, dass du lange lebst, in dem Lebensraum, den ich dir zur Verfügung stelle. Dann geht ins nächste Zimmer, das Schlafzimmer. Da sagt er zu dir, du sollst nicht aus deiner Ehe ausbrechen, nicht in eine andere Ehe einbrechen, du sollst überhaupt nicht Ehe brechen. Dann kommt das Arbeitszimmer dran. Das sieht ein bisschen schlimmer aus als in den anderen Zimmern. Aber er sagt gleich, kaum dass er zur Tür hereinkommt, eine Regel musst du hier drin beachten, du sollst den Feiertag heiligen. Feiertag heiligen, so habe ich dich zusammengeschraubt, dass überhaupt dein Leben läuft. Einen Tag musst du rausnehmen und da will ich mich besonders auch mit dir beschäftigen. Da will ich durch die Predigt im Gottesdienst mit dir reden. Und dann hält er dir im Arbeitszimmer gleich noch das Büromaterial von deiner Firma unter die Nase und sagt, du sollst nicht stehlen. An die Würde des Menschen erinnert er dich, als er gerade im Lesezimmer sitzt und da liegt die Morgenpest auf dem Tisch, die gerade über Menschen herzieht und er sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und im Wohnzimmer sitzt er vor dem Fernseher, dem viereckigen Wohnzimmergott, und er zeigt in diese Richtung und sagt, du sollst nicht morden. Und am Schluss, da geht's noch in die Garage, da steht der neue hochglanzpolierte Wagen dort. Und da sagt Jesus zu deiner Hausordnung, die gilt sogar bis in die Garage. Will ich dir sagen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ich bin der Herr dein Gott. Keine anderen Götter. Und das alles aus Liebe, weil er weiß, dass die Götzen dich kaputt machen. Das ist die neue Hausordnung, die er mitbringt, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und ich will dir es gleich sagen. Wir brauchen Gott überhaupt nicht zu bitten, dass er an dieser Hausordnung vorbei uns irgendetwas anderes erlaubt. Meine Frau traf eine Frau, die Christ ist, von da wussten wir das. Wir wussten auch, dass sie verheiratet ist. Sie war in diesem Augenblick auch noch verheiratet, aber sie war mit einem anderen Mann unterwegs. Und sie haben beide bekannt, uns hat der Herr zusammengeführt. Obwohl sie beide noch verheiratet waren. Da kann ich nur sagen, tut mir leid. An den Geboten Gottes vorbei wird dir der Herr nichts anderes sagen. Es gibt um die Gebote Gottes drumherum vielleicht mehr Spaß, aber kein Lebensglück. Also wie kann ich denn nun die Stimme Gottes hören? Heute Vormittag habe ich versucht, den Schwerpunkt drauf zu legen. Ich muss es heute Abend nochmal sagen. Es geht durch die Heilige Schrift, durch die Bibel. Wir sollen die Bibel möglichst im Zusammenhang lesen, um das Reden Gottes zu verstehen. Die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Das haben uns schon die Glaubensväter ins Stammbuch geschrieben. Natürlich können einzelne Bibelworte ganz konkret in das Leben eines Menschen hineinsprechen und dem geht ein ganzer Kronleuchter auf. Mancher von uns könnte vermutlich da seine Geschichte dazu erzählen. Aber wir dürfen das Bibellesen niemals zu einem Ziehbibel-Christentum verkommen lassen. So eine Art christliches Horoskop. Ich habe ein Problem, schlage die Bibel auf, mal schauen, was der Herr mir sagen will. Das kann auch schiefgehen. Da kann man plötzlich bei Matthäus 27, Vers 3 ankommen und liest, und Judas ging hin und er hängte sich. Da sagst du, das kann doch nicht der Wille des Herrn sein. Und dann schlägst du die Bibel nochmal auf, Lukas 10, Vers 37. Geh hin und tue desgleichen. So können wir mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Ich sag's nochmal, er kann durch ein Wort in unser Leben hineinsprechen. Wir dürfen es aber niemals zur Methode machen. Wir dürfen ihn nicht dazu degradieren, dass er uns gefällig so zu antworten hat, wie wir das ihm vorschreiben. Wenn es um den Willen Gottes für unser Leben geht, müssen wir die Bibel im Zusammenhang lesen und die Herrnhuter Losung, Herrnhut liegt übrigens in Sachsen, Die Herrnhuter Losung ist nur die Vorspeise zum Hauptgericht. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, verschafft uns Christen sozusagen einen gesegneten Appetit. Wir haben es vorhin gehört von dieser jungen Frau, dass sie dann verändert ist. Das gehört zur Veränderung dazu, dass ich plötzlich einen gesegneten Appetit habe nach Informationen über meinen Retter. Wenn ich erfahren habe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dann will ich ja noch mehr wissen über ihn. Dann will ich ihn ja noch besser kennenlernen. Dann muss ich die Bibel zulesen. Und wer an Appetitlosigkeit beim Bibellesen leidet und nichts isst, also das Wort Gottes nicht zu sich nimmt, der wird auf der Strecke bleiben, verhungern. Und der Heilige Geist, das ist das Wunderbare, der beschafft uns beim Bibellesen auch dieses Aha-Erlebnis. Alles, was mit Gott zusammenhängt, das war früher unverständlich, das war verstaubt, unwissenschaftlich und langweilig. Aber in dem Augenblick, wo jemand unter das Kreuz von Jesus kommt und anfängt, die Bibel zu lesen, passiert Folgendes, wie bei einem Notar. Ein Notar hat eine ganze Reihe von Testamentseröffnungen in dieser Woche zu bearbeiten. Immer die gleiche Leier, da steht immer dort, im Fall meines Todes bestimme ich, dass erstens Tante Frieda meine Socken bekommt, dass zweitens mein vierjähriges Enkel den Porsche fahren darf, dass drittens meine Schwiegermutter alle Schulden kriegt. So. Das ist für diesen Notar alles immer dasselbe, total langweilig. Aber bei einem Testament, was er zu bearbeiten hat, steht viertens, ich vermache meinen Herrn Notar XY als Dank für seine hilfreiche Beratung 10.000 Euro. Ab diesem Augenblick ist dieses Testament nicht irgendein Testament, was er zu bearbeiten hat und was ihn überhaupt nicht interessiert, sondern es betrifft ihn jetzt und diesem Augenblick persönlich, ganz persönlich. Und genau auf dieses Aha-Erlebnis passiert dann, wenn du zu Jesus gehörst, anfängst, die Bibel zu lesen, und dann gehen dir die Augen auf und Gott spricht zu dir. Indem wir, ich sag's nochmal, die Bibel im Zusammenhang lesen. Und es gehört natürlich das Gebet dazu, dass wir den Vater bitten, dass er zu uns spricht, dass er uns Orientierung und Leitung gibt. Nur der Heilige Geist kann uns wirklich zeigen, dass Gott der himmlische Vater ist, der uns liebt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen das gar nicht mehr so schätzen können, dass wir mit diesem genialen Vater im Himmel überhaupt einfach so reden können. Von einem Moslem habe ich erfahren, der im Sudan aufgewachsen ist und als Christ wurde, fliehen musste. Sein Vater hatte für ihn eine Beerdigung gehalten als Symbol. Er hat gesagt, als ich das erste Mal das Vaterunser beten durfte, musste ich weinen. Im Islam kann man sich Gott nicht als Vater vorstellen. Da habe ich plötzlich wieder neu erkannt, was es für eine wunderbare Sache ist, dass wir mit dem Vater im Himmel, mit Gott, einfach so auf Du und Du auch reden können. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass Jesus das erst möglich gemacht hat. Ich hatte bei einer Veranstaltung einen Hindu-Priester zu interviewen und habe ihn gefragt, was ist denn jetzt anders geworden? Früher warst du Hindu-Priester, jetzt bist du Christ. Sag mal einen Punkt. Und er sagte, früher musste ich beten, heute darf ich beten. Und viele, die haben damit ein Problem. Sie sagen, wie geht das denn alles so? Wie kann ich das geregelt kriegen in meinem Alltag, im Schulstress, beim Arbeiten? Wisst ihr, da gibt es ja viele, viele Formen. Wir müssen unsere persönliche Form finden, aber wir müssen eine haben. Natürlich ist es häufig wichtig, dass wir das freie Gebet auch einüben. Und das kann man auch lernen, gemeinsam mit anderen Christen, im stillen Kämmerlein, dass ich ihm mein Herz ausschütte, dass ich ihm sage, wie es um mich steht. Mach meine Probleme zu deiner Chefsache. Dass ich mich bei ihm bedanke für alles das, was ich jeden Tag genießen darf. Aber wir wissen auch, und manche vermutlich aus Erfahrung, dass es Situationen gibt im Leben, wo dir die persönlichen, die eigenen Worte versagen. Wir hören zum Beispiel von Christen, die in der Depression gelandet sind, dass sie sagen, ich kann nicht mehr beten. Ich habe den Eindruck, mein Gebet geht nicht mal bis zur Zimmerdecke. Und er ist weggegangen, das ist ihr Eindruck. Und wie hilfreich ist es dann, wenn sie jemanden in der Gemeinde haben, der für sie betet, in dieser Not. Oder dass man plötzlich entdeckt, es gibt vorformulierte Gebete, die ich zu meinen eigenen Gebeten machen kann. Wir haben ein ganzes Buch von die Psalmen. Und sie empfinden in solchen Situationen das als große Hilfe, vielleicht nur das Vaterunser zu beten, was Jesus uns ja als Vorlage geliefert hat. Und was für mich immer hilfreich geworden ist, dass ich meine Selbstgespräche zum Himmel schicke. Aber die meisten von uns machen vermutlich auch Selbstgespräche mit sich. Und wenn ich auf einem Berg stehe, wir waren neulich in den Alpen, dann kann ich mit Selbstgespräch mir sagen, ah, das ist ein toller Ausblick hier. Aber ich kann natürlich aus diesem Selbstgespräch auch ein Gebet machen. Danke, Herr, dass du so eine wunderbare Schöpfung uns zur Verfügung gestellt hast. Danke, Herr, dass ich das auch genießen darf. Oder ich kann ihn auch bitten, wenn ich in eine Not gerate. Jesus, zeig du mir den Weg, den ich jetzt gehen soll. Schenk mir jemand, der mir Hilfestellung gibt und so. Es gibt auch Situationen bei mir, wo ich sehr dankbar bin, dass ich aus diesen Selbstgesprächen ein Gebet machen kann. Du kennst das vielleicht nicht, aber ich kenne das. Situationen, wo ich am liebsten meine Faust, die noch in der Hosentasche steckt, bei dem anderen im Gesicht parken würde. Dann mache ich aber da ein Gebet draus. Jesus, du hast gesagt, wir sollen die Feinde lieben. Jesus, gib mir die Kraft, dass die Hand in der Tasche bleibt. Und organisiere bitte meine Gefühle. Also diese Selbstgespräche, die in uns laufen, die kann ich immer wieder in ein Gebet zum Himmel schicken. Und damit kriege ich Führung und Leitung und dann werde ich auch merken, dass Gott antwortet. Wisst ihr, wir können das bei Jesus lernen. Er hatte gute Gewohnheiten. Er ging nach guter Gewohnheit in die Synagoge zum Gottesdienst. Nach guter Gewohnheit ging er zum Predigen. Er hatte die gute Gewohnheit, auf den Ölberg zu gehen, um zu beten. Wir brauchen in unserem Leben auch gute Gewohnheiten, die uns Halt geben und hilfreich sind. Wer immer nur darauf wartet, dass er Lust zum Beten und Bibellesen bekommt, der wird es nie lernen. Es gibt eben gute Gewohnheiten, die helfen dir auch durch die Krisen des Lebens hindurch und dazu zählt Bibellesen und Beten. Und diese gute Gewohnheit zu leben, da ist es für viele hilfreich, wenn sie einen Entschluss fassen. Nämlich einen Entschluss, wie das gehen kann. Da muss man sich erst mal überlegen, wie geht denn das bei mir? Es ist bei allen eben nicht möglich, dass sie am Morgen sagen, da schlage ich die Bibel auf und da habe ich mir eine halbe Stunde oder 10 Minuten oder eine Viertelstunde, was auch immer, nehme ich mich da raus und dann geht das Arbeitsleben los. Wir sind ja unterschiedlich gestrickt. Es gibt andere, die sind im Berufsleben so eingespannt, dass sie sagen, ich kann nur von der Herrnhuter Losung leben. Ich sage, Freund, das geht nicht. Wenn du die Woche über nur von der Herrnhuter Losung leben kannst, dann plane doch am Wochenende eine Stunde lang, dann nimmst du dich bei deiner Familie raus, die große Chefbesprechung ein. Eine Stunde, dem marschierst du durch den Wald oder nimmst dich zurück und dann ist die große Chefbesprechung dran. Da wird Bibel gelesen, da wird gebetet, da redest du mit Jesus über deine Familie, da redest du mit Jesus über deine Firma, über deine Mitarbeiter und was nicht alles. Für deine Gemeinde. Aber es muss ein Entschluss her, wie du das persönlich in deinem Leben umsetzen willst. Dann schenkt dir nämlich dieser Entschluss, den du vielleicht sogar gemeinsam mit einem Christen gefasst hast, damit du einen Zeugen dabei hast und der dich schon mal eine Woche später anrufen kann, bist du bei deinem Entschluss geblieben. Schenk dir dieser Entschluss Stille im Sturm, Wegweisung im Nebel, Erinnerung in der Fremde und ein Ziel fürs Leben. Dieser Entschluss, der gibt dir keine Befehle. Dieser Entschluss gibt dir Kraft, dran zu bleiben. Wer innerlich ständig hin und her gerissen ist, darf das bitteschön nicht mit der Führung Gottes verwechseln und mit dem Reden Gottes verwechseln. Es könnte nämlich mit seinem geistlich ungeordneten Leben zusammenhängen. Aber dem kann man entgehen, indem man eben so einen Entschluss fasst. Und ich sage es nochmal, am besten mit einem anderen Christen, der Zeuge ist. Was uns noch weiter hilft, das Reden Gottes im Leben, im Alltag zu vernehmen, und das ist heute Nachmittag auch schon angeklungen, das ist die Seelsorge. Es gibt ja manchmal in christlichen Gemeinden Leute, die stellen sich hin und der Satz beginnt so, der Herr hat mir gesagt. Gibt es wahrscheinlich bloß bei uns. Ich frage dann jetzt in der Regel immer zurück, wie hat er dir es denn gesagt? Wie? Man hat manchmal den Eindruck, dass der Macht ausgeübt werden soll, dass manchmal das Ego eine große Rolle spielt und dass, wenn man sagt, der Herr hat mir gesagt, man jede Kritik von vornherein ausblenden will, weil wenn man dann kritisiert, kritisiert man ja den Herrn. Und ich frage mich manchmal, ob diese Leute dann auch bereit sind, bevor sie sowas in einer Gemeinde sagen, sich vorher mit anderen Christen zu beraten. Niemand von uns Christen hat es an allen Ecken und Enden. Wir sind auf die Ergänzung von anderen Christen, wir sagen wohl Geschwister, angewiesen. Niemand hat alles für sich alleine. Wir brauchen Korrektur, natürlich auch Ermutigung, aber manchmal eben mehr Korrektur. Wenn Gott dir etwas sagen will, passiert es eben manchmal auch dadurch, indem er andere Christen dazu benutzt. Christen, Menschen, die selber aber auf die Stimme Gottes, auf die Bibel hören und die Bibel lesen. Die Frage muss also sein, bei allem darüber nachdenken, was ist das Reden Gottes in meinem Leben, dass auch die Persönlichkeit von uns eine Rolle spielt, dass wir uns auch manches einbilden können, wenn wir in uns hineinhören und dass wir prüfen müssen, auch im Gespräch mit anderen Christen, ist das jetzt, was mir aufs Herz gelegt wurde oder wie bei den Emmaus-Jüngern, wo es steht, brannte nicht unser Herz in uns, wo wir merken, wir werden in eine bestimmte Richtung geschoben, ist das jetzt wirklich das Reden Gottes oder nicht? Und ich muss es an der Bibel, an der Heiligen Schrift prüfen. Bibellesen wird uns jedenfalls in jedem Fall nicht erspart geblieben bleiben. Wer wissen will, was ein Meter ist, der braucht einen Maßstab und geht deshalb in die Werkstatt und holt sich die Messlatte, um zu gucken, wie lang ein Meter ist. Und so ist es auch im Leben eines Christenmenschen. Du brauchst einen gültigen Maßstab, an dem du prüfst, sind meine Gedanken, sind meine Eindrücke, vielleicht auch Visionen und Träume mit dem Wort Gottes gedeckt oder nicht. Und so hören wir das Reden Gottes durch Bibellesen, indem wir mit ihm reden, beten, einen Seelsorger aufsuchen und wir bekommen dann Orientierung, indem wir eben mit offenen Sinnen durchs Leben gehen und dann, nachdem wir das alles auch gemacht haben, schauen, wo werden Türen verschlossen, wo werden Türen geöffnet. Und komme ich an einen Punkt in meinem Leben, wo ich keine Klarheit habe, welchen Weg ich gehen soll, wenn ich auch noch Zeit habe, dann trete ich eben so lange auf der Stelle, bis ich Klarheit habe. Ich muss nichts übereilen, weil, wie wir es heute früh schon gehört haben, er kommt immer zur richtigen Zeit, rechtzeitig. Ich selber kann von mir nur sagen, ich habe in meinem Leben bisher nie einen Paukenschlag gehört und dann die Stimme vernommen, was ich tun soll. Wenn ich gefragt werde, wie hörst du das Reden Gottes, so in den alltäglichen Dingen, dann muss ich bekennen, ich bin ein Geschobener, ein Geschubster. Ich bin in meinem Leben bisher, privat als auch dienstlich, in viele Dinge immer hinein geschoben worden, geschubst worden. Gott hat Gelegenheiten geschaffen, er hat Situationen geschaffen und in der Gelegenheit lag es dann an mir, ob ich jetzt gehorsam bin oder nicht. So schafft er ja überhaupt bei uns immer wieder Gelegenheiten, zum Beispiel auch bei unserem missionarischen Auftrag. Und dann muss ich in diesem Auftrag, wenn die Gelegenheit da ist, für mich entscheiden, bin ich jetzt gehorsam oder nicht. Es gibt übrigens ein Gebet, das wird in der Christenheit gemieden wie die Pest. Herr, schaffe du Gelegenheiten. Weil die Christen wissen, dass dieses Gebet zu 100% erhört wird. Er schafft Gelegenheiten. Und dann ist die Frage, bin ich ihm dann gehorsam? Corrie ten Boom hat gesagt, wenn Menschen horchen, spricht Gott. Wenn Menschen gehorchen, handelt Gott. Und das brauchen wir in unseren christlichen Gemeinden. Dass wir erst hören und dann gehorsam sind. Denn das hat miteinander zu tun. Dass wir dann seinem Wort gehorsam sind, persönlich, in der Gemeinde und ihm nachfolgen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich bereits als junger Mensch das betreute Wohnen nutzen durfte und heute noch nutzen darf und so immer wieder durch diese Hausordnung Orientierung bekomme und weiß, was er mir zu sagen hat und durch das Lesen der Bibel von ihm auch einiges ins Kursbuch geschrieben bekomme. Zum ersten Mal wurde mir das vor vielen, vielen Jahren beim allerersten Klassentreffen nach unserer Schulentlassung bewusst. Und habe gemerkt, was mir das alles gebracht hat. Auf das Wort Gottes hören und ihm gehorchen. Denn ich musste mir bereits von den Klassenkameraden nach diesen 10 Jahren nach der Schulentlassung anhören, welche Umwege sie in ihrem Leben alle gehen mussten, die sich nicht an diese Ordnungen gehalten haben, die nicht dieses betreute Wohnen hatten. Da bin ich zum ersten Mal ganz sehr dankbar für geworden und kann nur in das Bekenntnis des Petrus mit einstimmen, wo er zu Jesus gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.